Wunderschönen guten Morgen zusammen. Und es ist schön, dass wir diesen Gottesdienst hier heute Morgen miteinander begehen dürfen. Und ja, bevor wir auch nachher an den Tisch des Herrn treten, wollen wir uns einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief anschauen, in welchem Paulus die Gemeinde auffordert, keinen Umgang mit Unzüchtigen haben zu sollen. Da heißt es zum Beispiel im 1. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 9, da finden wir das. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 9. Ohnehin sind ja die Briefe an die Korinther, ja, da geht Paulus auch ins Eingemachte, ja. Er wirft Probleme auf, die ja bis heute auch nichts an Aktualität verloren haben. Und da gibt uns Paulus ganz wichtige ja, konkrete Hinweise auch, wie wir als Gemeinde uns auch zu verhalten haben und wie vor allem auch die Ältesten einer Gemeinde, die Führer einer Gemeinde, ja eben auch die wichtige Aufgabe haben, innerhalb der Gemeinde auch für Ordnung zu sorgen. Und das ist so ein bisschen das Thema. Auch heute. Und da heißt es hier im 1. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 9, da schreibt jetzt Paulus, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. So, und wenn Paulus hier schreibt, ich habe euch in dem Brief geschrieben, so nimmt er hier Bezug auf einen Brief, den er bereits zuvor mal geschrieben hatte, der uns aber nicht überliefert ist. Ich will das jetzt gar nicht weit ausbreiten, aber wir haben ja zwei Korintherbriefe, ja, den ersten und zweiten Korintherbrief, aber darüber hinaus hat Paulus noch wenigstens ein, wenn nicht sogar zwei weitere Briefe an die Korinther geschrieben, die aber nicht überliefert sind. Und so, und auf einen dieser Briefe, also er hat vor dem ersten Korintherbrief den Korinthern bereits einen Brief geschrieben und auf den nimmt er hier Bezug. Und an diesen Brief knüpft also Paulus jetzt an, eben mit dieser Ermahnung, keinen Umgang mit Unzüchtigen zu haben. So, und da fragen wir uns zunächst einmal, ja, was meint Paulus überhaupt mit Unzüchtigen? Was hat es mit diesem Begriff Unzucht überhaupt auf sich? Nun, Unzucht beschreibt in erster Linie die an und gegen sich selbst begangenen Sünden. Es geht also in erster Linie um das Prinzip der Lustbewältigung, womit man sich ja schlussendlich auch selber schadet. Und dazu zählen jetzt in erster Linie unmoralische Vergehen, auch sexuelle Sünden, aber im weiteren Sinne und darüber hinaus einfach auch Süchte. Süchte wie jetzt auch Pornografie, aber auch Drogensucht, Alkoholsucht und all diese Dinge, was es da auch sonst noch so gibt. So, und wobei, und das darf jetzt auch nicht verschwiegen werden, man sich damit ja nicht nur selber Schaden zufügt, sondern auch anderen Menschen schadet. Also wenn jemand zum Beispiel Ehebruch begeht, dann sind automatisch ja auch andere Männer, andere Frauen und andere Kinder, andere Familien betroffen. Wenn man drogenabhängig ist oder spiel- oder alkoholsüchtig, dann schadet man sich zwar in erster Linie selbst, aber natürlich auch seine Familie und sein ganzes Umfeld. Und so lese ich uns mal ein paar Bibelverse, die jetzt vor diesen Verfehlungen warnen und gleichzeitig auch aufzeigen, dass all das Gott ein Greuel ist. Und da hat sich auch nichts geändert. Und so heißt es schon zum einen im Alten Testament, im 5. Buch Mose, eine klare Anweisung an das Volk Israel, 5. Mose, Kapitel 23, Vers 18, unter den Töchtern Israels soll keine Hure und unter den Söhnen Israels kein Hurer sein. Hier ist also jetzt von Hurerei die Rede. Und unter Hurerei kann man letztendlich, das ist ein ganz einfaches Prinzip, Unter Hurerei kann man letztendlich jede sexuelle Handlung verstehen, die außerhalb der Ehe praktiziert wird. Weiter, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3, wir gehen also jetzt ins Neue Testament, da schreibt Paulus den Thessalonichern, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Hier kommt also jetzt auch wieder dieses Wort Unzucht vor und Paulus warnt eindringlich, sich auf solche Dinge einzulassen. Und schließlich dann auch noch der Hebräerbrief, da haben wir in Kapitel 13, Vers 4, Hebräer Kapitel 13, Vers 4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. So, das waren jetzt nur mal drei Beispiele. Ja. Und gerade diese Bibelstellen, die ja schließlich Worte Gottes sind, verdeutlichen jetzt auch den Stellenwert der Ehe. Sowie ja auch die Treue, die mit der Ehe verbunden sein sollte und offenbaren zugleich Gottes Abscheu dem gegenüber, was der von Gott eingeführten Ehe zuwiderläuft. Und nur mal als kleine Randbemerkung, wenn die Bibel von der Ehe spricht und von der von Gott eingeführten Ehe, dann geht es hier um nichts anderes als um die Verbindung zwischen Mann und Frau. Alles andere ist aus Gottes Sicht keine Ehe, ja, und gehört in den Bereich der Unzucht. So, und dass Paulus dies jetzt hier in unserem Abschnitt, also zurück in den ersten Korintherbrief, aufgreift, ja, das hatte auch einen ganz konkreten Grund. Er macht das ja jetzt nicht einfach nur so, da nämlich diese Unzucht in Korinth gegenwärtig war. Und das jetzt nicht nur in der Stadt als solches, ne? Korinth war eine verrufene Hafenstadt, ja, das ja sowieso unter in der Welt, ja, unter den Weltmenschen. Das gar kein Thema, sowieso. Nein, aber das Problem war ja, dass auch all diese Dinge, wie eben auch diese Unzucht, diese unmoralischen Verhaltensweisen in die Gemeinde eindrangen und auch dort gegenwärtig waren. Und so schreibt er nämlich in Vers 1 hier aus 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1, da schreibt er ja, überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Er schreibt an die Gemeinde, in der Gemeinde. Man hört von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Was ist hier passiert? Hier ging es um ein Gemeindeglied, um jemand aus der Gemeinde, ja, der mit seiner Stiefmutter in einer intimen Beziehung stand. Etwas, das selbst unter den Nationen verboten war, so dass Paulus betont, dass das ja selbst unter den Heiden unerhört sei. Ja, und wie viel mehr sollten diese Schändlichkeiten doch unter Christen und innerhalb der Gemeinde verpönt sein. Und genau das, und das war jetzt nicht die einzige Verfehlung, die in Korinth geduldet wurde, genau das veranlasste Paulus jetzt zu den in unserem Text geäußerten Anweisungen. Und so lese ich noch einmal hier 1. Korinther Kapitel 5, Vers 9, den wir bereits gelesen hatten. Ich habe euch in dem Brief, in einem Brief zuvor, ne, geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. So, und jetzt konkretisiert er, Vers 10, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Darum geht es nämlich Paulus gar nicht. Oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen, ja? Wenn wir uns von alledem distanzieren wollten. Nachdem also Paulus auf den vorherigen Brief Bezug nahm, erläutert er nun, wen und was er mit diesen Unzüchtigen überhaupt meint. Denn ganz offensichtlich hatten jetzt einige Paulus entweder falsch verstanden oder sogar willentlich falsch interpretiert. Indem man nämlich jetzt meinte, ja, man muss sich jetzt vollends von der Welt distanzieren, ne? Zurückziehen auf Beatenberg, ne? Und das war's, ne? Und ansonsten völlig abschotten, mit der Welt nichts mehr zu tun haben. So, und dieses Denken, liebe Geschwister, gibt es ja tatsächlich bis heute, auch in den Gemeinden, ja, in den Versammlungen. Und das kann man dann natürlich auch biblisch begründen. So zum Beispiel mit dem 2. Korintherbrief, ne? Ist ja auch von Paulus, an die gleiche Gemeinde. Und da schreibt Paulus im 2. Korintherbrief in Kapitel 6, ich lese es nur mal auszugsweise, 2. Korinther Kapitel 6 ab Vers 14, zieht nicht in einen fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. So, und da ich jetzt Bezug nehmend auf diese, was weiß ich, 2, 3 Sätze, darauf Bezug nehmen, entstehen jetzt Gemeinschaften, die den Geschwistern förmlich einhämmern, du darfst keinen Kontakt mit Ungläubigen haben. Du darfst nicht ins Kino, du darfst nicht in den Sportverein, du darfst als Kind, ne, nicht mit auf Klassenfahrt, du darfst nicht mit zum Betriebsausflug, du darfst nicht zum Stadtfest, du darfst nicht auf diese Hochzeit oder jenem Geburtstag, nicht zu dieser Kindstaufe, auch nicht auf jene Beerdigung, das nicht, hier nicht und dies schon mal gar nicht. Und dann reden wir davon, Jesus macht dich frei. Gute Nacht. Wer bis dahin noch kein Trauma hatte, ne, der wird es spätestens in einer solchen Gemeinde bekommen. Aber tatsächlich klingt das ja auch irgendwo wie ein Widerspruch. Wenn Paulus einerseits im 1. Korintherbrief, wie wir gerade gelesen haben, schreibt, ne, hier in Kapitel 5, Vers 10, nein, nein, nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt, das meine ich nicht, ne, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Und im 2. Korintherbrief betont, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen und sondert euch ab. Ja, was denn nun? Hat Paulus sich ja selbst widersprochen? Oder vielleicht auch im Laufe seiner Zeit seine Meinung geändert, ne? Könnte ja auch mal sein. Oder macht der 2. Korintherbrief den 1. Korintherbrief ungültig? Nein, mit seiner Aussage aus dem 2. Korintherbrief, da spricht er vielmehr ein grundsätzliches Problem an, wenn man vielleicht meint, ja, man könnte mit Ungläubigen oder auch mit Irrlehrern die gleiche Gesinnung an den Tag legen wie mit Glaubensgeschwistern. Ja, das funktioniert nämlich nicht, ne? Und so ist es aber ein Unterschied, ob ich jetzt einfach nur mal nett zu meiner ungläubigen Arbeitskollegin bin, ja, auch mit ihr mal aus Essen gehe und so weiter und so fort, oder ob ich sie heirate. Das Erstgenannte, das ist mir erlaubt. Vielleicht sogar wünschenswert, um auch von mir zu erzählen, meinem Glauben zu bezeugen, sie selber vielleicht neugierig zu machen, ne, für das Evangelium zu gewinnen. Das Letztgenannte hingegen, sie zu ehelichen, wäre hochgradig fahrlässig und töricht. Warum? Weil wir ja zwei verschiedenen Welten angehören, ne? Wir gehören zwei verschiedenen Geistern an, zwei verschiedenen Herren. Und da wäre es doch geradezu unmöglich, meinem Herrn jetzt mit ungeteiltem Herzen zu dienen. Wenn ich an meiner Seite eine Frau habe, die einem anderen Herrn dient.
So, und ein zweites müssen wir beachten, dass es nämlich um die Gemeinde geht. Paulus geht es um die Gemeinde. Und Paulus verdeutlicht, dass wir als Gemeinde keine fremden Geister hineinlassen dürfen. Nicht nur Hunde müssen draußen bleiben, sondern auch fremde Geister. Und das ist sogar wichtiger. Ungläubige sind willkommen. Gar keine Frage. Als Gäste, selbstverständlich. Wir wollen doch auch einladen. Ja? Ungläubige sind willkommen. Aber einem Ungläubigen oder einem Irrlehrer würden wir doch nie ein Amt überlassen. Oder sagen, jetzt helf mal mit beim Austeilen des Abendmahls. Und wenn ein solcher auch noch innerhalb der Gemeinde auch noch ständig Unruhe verbreitet und Gift versprüht, ja, dann gehört er vor die Tür gesetzt und mit einem Hausverbot belegt. Also wir sehen, die völlige Abschottung von der Welt war nicht das, was Paulus gemeint hat. Und so konkretisiert er hier, dass es ihm nicht um eine allgemeine Distanz zur Welt geht, sondern um die Gemeinde und dem, was sich innerhalb der Gemeinde abspielt und dort entgegen dem Wort und Willen Gottes stillschweigend geduldet wird. Paulus zeigt also auf, dass eine generelle Absonderung von den Ungläubigen, indem wir vielleicht eine Kommune gründen oder uns ins Kloster zurückziehen, nicht gemeint ist. Denn das wäre sogar kontraproduktiv, gilt es doch Menschen für das Evangelium zu erreichen. So schreibt Paulus beispielsweise im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 15. Philipper Kapitel 2, Vers 15, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, so und jetzt kommt's, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Inmitten, nicht außerhalb, Kloster, Beatenberg, Kommune oder was auch immer. Nein. Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Wir sollen also innerhalb der Welt, innerhalb der Ungläubigen ein Licht sein. Und wie bitte soll das denn vonstatten gehen, wenn wir uns in unserem christlichen Schneckenhaus zurückziehen? Und das gibt es leider tatsächlich. Familien, die den Kontakt zu ihren, was weiß ich, zu ihren Brüdern, zu ihren Onkeln, zu ihren Tanten vermeiden, wenn die einladen zum Geburtstag, da gehen wir nicht hin, die sind ja ungläubig, kennen wir alles, ja. Aber das ist nicht das, was Paulus uns aufträgt. Wir sollen inmitten dieser Welt ein Zeugnis sein. Ja, und Paulus, er war ja nun bestimmt kein liberaler Theologe, dem nichts heilig ist außer seiner Karriere und Pension. Sondern Paulus, er hat ganz klar betont, so im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13, Galater, Kapitel 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Und was ist das Ergebnis? So könnt ihr jetzt tun und lassen, was ihr wollt, und euch vergnügen und so weiter und so fort. Nee, das ist nicht die Konsequenz. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Oder anders gesagt, missbraucht eure Freiheit nicht zur Sünde. So, und genau das war jetzt eben so ein Problem in Korinth. Dass nämlich viele diese neu gewonnene Freiheit in Christus ja zu einem zügellosen Leben und unmoralischem Verhalten missbrauchten. Wir hatten ein völlig verdrehtes Denken bezüglich dieser Freiheit in Christus. Aber nochmals, wir müssen uns nicht von der Welt abschotten. Im Gegenteil, wir sollen diese ja sogar erreichen. Aber wir sollen uns mit der Welt nicht eins machen. Wir sollen in dieser nicht aufgehen. Wir sollen uns in dieser Welt nicht wiederfinden und wohlfühlen, gerade auch in unserem Verhalten und in unserer Gesinnung, sondern klar von dieser unterscheiden. Weil wir leben noch in dieser Welt, dem können wir uns auch nicht entziehen, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und das sollte man auch sehen können, ja? Und da gilt es jetzt einfach auch einen gesunden Menschenverstand walten zu lassen und sein Herz auch für das Reden Gottes auf Empfang zu stellen. Also wenn wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen, dann wird uns Gott auch mitteilen, was nützlich und was bedenklich ist. Und vor allem gilt es auch ehrlich zu sein. Will ich Gott wohlgefällig leben? Wohlgemerkt, nicht nur am Sonntag, ne, so zwischen 10 und 12, ne, kriegen wir ja noch hin, ne, die 2 Stunden in der Woche. Nein, will ich grundsätzlich auch im Alltag Gott wohlgefällig leben, dann frage ich doch auch nach seinem Willen. Und wenn ich aufrichtig nach Gottes Willen frage, ja, dann bin ich auch überzeugt davon, dass wir von Gott auch eine Antwort erhalten. Und so manche Dinge sind ja auch so offensichtlich, wo es ja eigentlich glasklar ist, dass wir dort nichts verloren haben. Mit seinem ungläubigen Berufskollegen beispielsweise, ja, in den Ausgang zu gehen, na, ist doch überhaupt gar kein Problem. Es kann jedoch zum Problem werden, je nachdem, wo dieser Ausgang stattfinden soll. So ist es ein Unterschied, ne? Ob ich mit denen in die Besenbeiz gehe, ne? Um mal eine Wurstplatte zu essen, ne? Oder auch was zu trinken. Oder ob ich in irgendeinen ominösen dunklen Schuppen gehe, wo es nicht nur etwas zu trinken gibt. Also, nicht aus der Welt hinausgehen, aber die Welt aus der Gemeinde heraushalten. Das ist das Gebot der Stunde und das, wovor Paulus warnt. Und Paulus, er sagt es ganz klar, ja, in seinen Anweisungen, da geht es nicht um Ungläubige, sondern, und da lesen wir hier in unserem Text in Vers 11, 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 11, jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt. Also einem Glied aus der Gemeinde. Keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen aus der Gemeinde. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Puh, das ist jetzt schon hart, ne? Aber da klären wir jetzt mal diese Begrifflichkeiten. Unzüchtiger, ne? Das hatten wir ja bereits definiert. Darüber hinaus tauchen aber noch weitere Begriffe auf, so zum Beispiel Habsüchtiger. Und ein Habsüchtiger ist jemand, der seiner unersättlichen Gier nachgeht und in dieser ja auch betrügt und neidet und missgünstig ist, ja, und vor lauter Egoismus vor keiner Schandtat Halt macht. Ein weiterer Begriff ist der Räuber. Und das ist jemand, der nicht nur stiehlt, sondern auch anderer Hab und Gut zerstört. Und beide, sowohl der Habgierige als auch der Räuber, die zerstören ja das Miteinander, ne? Diese mitmenschliche Verbindung. Das gegenseitige Vertrauen wird zerstört. Es richtet sich gegen den Nächsten und es schürt den Hass sowie auch das Verlangen auf Vergeltung. Und somit zum nächsten Begriff, dem Götzendiener. Und ein Götzendiener ist jemand, der dem einzig wahren Schöpfergott letztendlich eine Absage erteilt, indem er entweder anderen Göttern huldigt oder eine Religionsvermischung vornimmt, ne, ein bisschen von hier und ein wenig von dort, oder aber sich schlicht und ergreifend sein eigener Gott ist. Des Weiteren ist von einem Lästerer die Rede. Und das ist jemand, der verleumdet, der lügt, denunziert, bösartige Worte verstreut, schlecht über jemanden redet, womit er das Evangelium der Liebe und der Wahrheit schmälert. Und wohlgemerkt, wir befinden uns innerhalb der Gemeinde. Ja, und dann lesen wir noch von einem Trunkenbold, womit die Sucht angesprochen wird. Ein Berauschter, der letztendlich in seinem Rausch ja auch gar nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne ist und auch umso anfälliger für all die Dinge wird, die zuvor benannt wurden. Und von daher auch als kleine Randbemerkung halte ich persönlich das Gesetz auch für falsch, wenn irgendein Rauschzustand als mildernder Faktor vor Gericht herangezogen wird. Wer sich berauscht, womit auch immer, der sollte auch die volle Verantwortung für das tragen, was er in seinem Rauschzustand macht. Aber das war jetzt nur ein Gedanke von mir und weder ein Wort von Paulus und erst recht nicht von Gott. So, und all diese Dinge, egal ob Unzucht, Götzendienst oder was auch immer, all diese Dinge sind in der Welt Alltag. Und dem können wir uns auch nicht entziehen. Aber wir können uns selbst dem verweigern und zudem auch darauf hinweisen, dass es einen Ausweg aus all dem gibt. Aber darüber hinaus, und das ist der entscheidende Punkt, haben all diese Dinge hier in der Gemeinde nicht nur keinen Platz, sondern dem muss in aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. Und zwar von Beginn an, ohne Kompromiss. Also, Paulus sagt es klipp und klar, dass wir keinen Umgang mit Gemeindeglieder haben sollen, die in, das ist Voraussetzung, in bewusster Sünde leben, obwohl sie sich ja eigentlich dieser Sünde sogar bewusst sind, ne? Sich darüber im Klaren sind, trotzdem in dieser Sünde leben und auch nicht bereit sind, umzukehren, nicht bereit sind, Buße zu tun. So, und wenn Paulus betont, dass wir mit denen ja noch nicht einmal essen sollen, dann müssen wir berücksichtigen, dass gemeinsame Mahlzeiten fester Bestandteil der Zusammenkünfte waren. Das gehörte zu einem Gottesdienst praktisch dazu. Im Übrigen etwas, das in vielen Gemeinden, auch auf anderen Kontinenten, beispielsweise auch in Mittel- und Südamerika, da wo auch unsere Missionare zu Hause sind, nach wie vor so gehandhabt wird. Da erstreckt sich ein Gottesdienst über Stunden, ne? Weil dann nach Abschluss des Gottesdienstes kommt man dann auch noch zusammen zum gemeinsamen Essen. Und wie gesagt, das ist eigentlich Bestandteil des Gottesdienstes. Und das ist hiermit auch gemeint. Mit einem solchen sollen wir noch nicht einmal essen. Ja, und dass man dann das Herrenmahl und Abendmahl, was wir nachher auch begehen werden, mit solchen Leuten nicht zusammen einnehmen sollen, dass die davon natürlich ausgeschlossen sind, das ist sowieso klar. So, jetzt könnte man natürlich einwenden, ja, aber halt, Jesus hat doch selbst mit Sündern und Zöllnern gegessen. Ja, aber da ging es nicht um Gemeindeglieder. Und da ging es auch nicht um einen Gottesdienst, sondern das waren, wenn man so will, Einladungen zu evangelistischen Gesprächen oder auch im Rahmen der Seelsorge zu betrachten oder wie auch immer, in welchem Jesus ja auch zur Umkehr aufrief, die Sünde klar bei Namen nannte und eben auch die Sünde ja nicht ansatzweise tolerierte. Und so müssen wir unterscheiden zwischen den Kontakten in und zur Welt, zu den Unbekehrten, die es zu erreichen gilt, und denen, die ja bereits in der Gemeinde sitzen, die das Evangelium ja kennen, aber sich von dem Wort Gottes wieder abwenden und sowohl in Wort als auch in Tat letztendlich ein falsches Evangelium verkünden und leben. Und so auch die ganze Gemeinde eigentlich in Unruhe versetzen. Und Paulus, er weiß um die Probleme, mit denen die Gemeinde hier in Korinth zu kämpfen hat. Nicht umsonst erwähnt er ja hier auch als erstes die Unzucht. Und denken wir da an diesen Bruder, der mit seiner eigenen Stiefmutter ein Verhältnis hatte. Und das Problem darüber hinaus war, dass die Gemeinde diese abscheulichen, unmoralischen Dinge stillschweigend tolerierte, statt den Sünder zur Rede zu stellen und zu maßregeln. In der Welt, da ist man ja sehr schnell nachsichtig und tolerant, ne? Vor allem, wenn es um die eigene Verfehlung geht. Aber in der Gemeinde, liebe Geschwister, in der Gemeinde ist jede Form von Toleranz der Sünde gegenüber absolut fehl am Platz. Und hier irrt auch die Kirche, wenn sie meint, vor lauter Toleranz und angeblicher Nächstenliebe Homosexuelle oder auch Polygame einzusegnen oder gar Gottesdienste für Queere abhalten zu müssen. Da kann ich nur sagen, da wo solches praktiziert wird, das ist kein Gotteshaus mehr, sondern eine Synagoge des Satans. Und die Theologen, die solche Schandtaten praktizieren, gutheißen und dulden, das sind keine Gottesdiener und Würdenträger, sondern Schlangenbrut und Otterngezücht. Aber kommen wir hier zurück auf unseren Text zu sprechen. Die Gemeinde in Korinth war durch diese Duldung der Abscheulichkeiten, dieser Abscheulichkeiten, hochgradig gefährdet. Und Paulus, er macht jetzt der Gemeinde klar, dass sie voll verantwortlich für diese Taten ist und dem schnellstmöglich ein Ende setzen muss. Und deswegen hier diese klare Aufforderung, die Gemeindeglieder, die all das tun, und zwar bewusst tun, nicht, man kann ja auch mal, sag ich mal, in einer Sünde leben, dessen man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, ja, und dann ist es auch gut, wenn ein Bruder, wenn eine Schwester einen da vielleicht mal einen dezenten Hinweis gibt, ja, aber hier geht es um Gemeindeglieder, die ganz bewusst, wider besseren Wissens in Sünde leben. Und diese gilt es auszuschließen, bevor sich deren Gedankengut und wieder göttliches Tun ausbreitet wie ein bösartiges Geschwür. Niemand käme doch auf die Idee, Metastasen in seinem Körper zu tolerieren, ne? Diese müssen weg. Und zwar vollständig, ohne jedes Wenn und Aber. Und so sagte auch mal jemand, die Gemeinde ist praktisch so etwas wie eine Isolierstation und Sünde, die todbringende und ansteckende Krankheit, die unbedingt draußen bleiben muss. Mit anderen Worten, wir als Gemeinde sind zwar aufgefordert, rauszugehen, um den Sünder zu erreichen, aber die Sünde darf uns nicht erreichen. Und so lesen wir weiter hier in unserem Text die Verse 12 und 13. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 12, Vers 13. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut dem Bösen aus eurer Mitte hinweg. Nochmals, es geht nicht um den Umgang mit den sündigen Menschen dieser Welt, sondern um den unbußfertigen Sünder innerhalb der Gemeinde. Und dabei geht es jetzt auch nicht um ein unbarmherziges Hinausstoßen, sondern um die Nichtduldung von Sünde innerhalb der Gemeinde. Offensichtliche Sünden innerhalb der Gemeinde zu dulden, würde die ganze Gemeinde in Gefahr bringen. Und wollte man hier im Namen der Liebe schweigen, wäre dies keine geistgewirkte Liebe, sondern eine ungeistliche Liebe, die fleischgewirkt das Böse gut heißt. Und die hier erforderliche Gemeindezucht dient darüber hinaus ja nicht nur zum Schutz der Gemeinde, sondern auch als unmissverständliches Zeichen, dass der Sünder in seinem Fehlverhalten ja nicht noch bestätigt wird. Das wäre nämlich fatal. Und zwar sowohl für die betreffende Person selbst, als aber auch für alle anderen Gemeindeglieder, da nämlich dadurch der Weg zur Sündenerkenntnis, zur Buße und zur Reinigung verwehrt würde. Es wäre vergleichbar dem, wenn ein Arzt einem schwer an Diabetes Erkrankten sagen würde, alles nicht so schlimm, ne? Du musst dein Leben nicht ändern, kannst genauso viel Kuchen essen wie vorher, ne? Kannst genauso weitermachen wie bisher. Wie fahrlässig. Und so lautet es auch beim Propheten Hesekiel. Ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen, aber das Prinzip behält seine Gültigkeit. Da heißt es nämlich in Hesekiel Kapitel 3, Vers 20, Vers 21, Hesekiel Kapitel 3, Vers 20, Vers 21, wenn aber ein Gerechter, da sprechen wir jetzt ruhig mal von einem Gotteskind, ne, von einem Gläubigen aus der Gemeinde, einem Gemeindeglied, wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, und ich lege einen Anstoß vor ihn hin, so wird er sterben, wenn du ihn nicht warnst, wird er um seiner Sünde willen sterben. Und an seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht gedacht werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Weil du ihn nicht gewarnt hast. Weil du ihn nicht darauf hingewiesen hast. Das ist deine Mitverantwortung. Und dann Vers 21. Wenn du aber den Gerechten gewarnt hast, dass der Gerechte nicht sündigen soll, und der dann nicht sündigt, so wird er gewisslich am Leben bleiben, weil er sich hat warnen lassen und du hast deine Seele gerettet. Also wir sehen hier auch diese Mitverantwortung, die wir innerhalb der Gemeinde haben, wenn wir sehen, dass jemand ganz offensichtlich, ganz bewusst in Sünde lebt, diesen auch darauf hinzuweisen, zur Umkehr, zur Buße aufzufordern, und tut er es nicht, auch aus der Gemeinde auszuschließen. Die Tür bleibt auf, wenn er zurückkommt, Buße tut. Aber, wie gesagt, das ist manchmal hart, aber unumgänglich. Ja, und wenn wir jetzt hier in diesen unseren Text zurückkehren und nochmals Vers 12 lesen, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 12, dann sehen wir, dass es eben nicht darum geht, jetzt die Welt zu richten, als vielmehr über die Gemeinde zu wachen. Das ist ja das Anliegen von Paulus. Hier Vers 12, denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Das ist unsere Aufgabe. Die Gemeinde hat nicht den Auftrag, Ungläubige zu richten, sondern diese zu evangelisieren, diese für diese zu beten, diese für die Gemeinde zu gewinnen, das Richten, das können wir getrost Gott überlassen. Aber die Gemeinde hat gleichwohl den Auftrag, Gläubige zu ermahnen und gegebenenfalls auch auszuschließen, zu richten. Also wir sehen diese Unterscheidung hier, in welcher Paulus ja von einem Außen und von einem Drinnen spricht, ne? Wir als Gemeinde sind drinnen, in der Gemeinde drin, im Leibe Jesu Christi, als seine Glieder. Und so sollen wir auch entsprechend leben und uns auch gebührend verhalten. Aber alle anderen sind draußen, außerhalb der Gemeinde, außerhalb des Leibes Jesu, ohne Gott und außerhalb des zukünftigen Himmelreiches. Und dass all diese Außenstehenden unmoralisch leben und vor Selbstsucht fast platzen, nun ja, das sollte uns nicht weiter verwundern. Und somit ist auch klar, dass wir als Gemeinde mit denen da draußen, geistlich betrachtet, nichts zu tun haben. Und das meint eben auch das, was Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, ne, wenn er sagt, zieht nicht in einen fremden Joch mit Ungläubigen. Aber da wir noch auf Erden sind, müssen wir uns dieser Herausforderung stellen und zudem darauf hinarbeiten, denen da draußen das Evangelium zu bezeugen, damit diese auch hineinkommen können. Umgekehrt aber müssen wir darauf achten, dass der Geist, der da draußen herrscht, nicht in die Gemeinde hineinkommt und diese verunreinigt. Paulus betont also, dass es nicht unsere Aufgabe ist, die da draußen zu richten, sondern unsere Aufgabe ist es, innerhalb der Gemeinde für Ordnung zu sorgen und die zu richten, die drinnen sind. Und diese Gemeindezucht, diese sogenannte Gemeindezucht, soll angewendet werden, um einerseits die Gemeinde zu schützen und andererseits auch den Sünder, ne, auf den rechten Weg zurückzuführen. Und so lautet es zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief in Kapitel 3, 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 13 bis 15, 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 13 bis 15, ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand, und auch hier, es geht wieder um ein Gemeindeglied, es geht um die Gemeinde. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und hat keinen Umgang mit ihm, warum? Damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Und so ist es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, eben auch der Verantwortungsträger, ne, innerhalb einer Gemeinde, die Sünde klar bei Namen zu benennen, auch aufzudecken, wobei der Maßstab natürlich die Heilige Schrift sein muss. Und so lautet es ja hier auch in diesem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, in Vers 6, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht, jetzt kommt der Maßstab, nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Und da geht es eben um das apostolische Zeugnis. Ja, und das deckt sich dann auch mit dem letzten Vers unseres Abschnittes, womit ich dann die Botschaft auch beenden möchte, bevor wir an den Tisch des Herrn treten. Lesen wir noch einmal Vers 13 hier aus 1. Korinther Kapitel 5. Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Das ist die Mahnung, das ist die Warnung auch von Paulus. Und das wollen wir auch mitnehmen, wenn wir jetzt an den Tisch des Herrn treten, dass sich ein jeder auch selber prüft, ein jeder auch selber korrigiert und ein jeder ist herzlich eingeladen, um an den Tisch des Herrn zu treten. Sollte aber tatsächlich vielleicht einer unter uns sein, ein Bruder, eine Schwester, der ganz bewusst wider besseren Wissens, wider der Heiligen Schrift, in Sünde lebt, in all diesen Dingen, die wir eben aufgelistet und aufgeführt haben und bis zum heutigen Tag noch nicht bereit war, darüber auch Buße zu tun, der sollte nachher das Brot wie auch den Wein an sich vorübergehen lassen und erst einmal mit sich und dem Herrn ins Reine kommen und sich dann auch den Ältesten gegenüber offenbaren. Der Herr segne euch.